Hallo liebe Jugendliche aus Augsburg und Umgebung. Herzlich willkommen zum Podcast aus 3 mach 1, eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege und der Gesundheitsregion Plus. Gemeinsam mit Jugendlichen der Franz-von-Assisi-Schule wollen wir dich über den neuen Beruf zur Pflegefachfrau und zum Pflegefachmann informieren. Wir haben für euch Hörspiele vorbereitet. Auch kommen ExpertInnen der Pflegebranche zu Wort. Beteiligt an diesem Podcast sind Sven, Marco, Joscha, Simon, Niki, Hanna, Miriam, Isabel und nicht zuletzt Solein. Co-produziert wurde dieser Podcast gemeinsam mit Katrin Beetz und ihren KollegInnen, die mit Beratung und logistischer Betreuung die Jugendlichen im Studio unterstützten. Übrigens, mein Name ist Jean-François. Ab diesem Jahr gibt es eine Menge Änderungen in der Pflegebranche. Aus 3 mach 1. Die Altenpflege, die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie die Gesundheits- und Krankenpflege für Erwachsene wurden ab 2020 zu einem Beruf zusammengefasst. Und somit gibt es keine 3 Ausbildungen mehr, sondern nur noch eine. Pflegeprofis nennen sie die Generalistik. Das war längst fällig, denn für junge Menschen wie dich ist eine Berufsausbildung dann attraktiv, wenn sich dir durch sie viele Arbeitsfelder erschließt. Oder sehe ich das falsch? Wer weiß denn bitte mit 16 Jahren, was ihn mit 40 interessiert? Eine Breitbandausbildung wie die nun angebotene generalistische Pflegeausbildung bietet viele Perspektiven, die wir dir heute vorstellen wollen. Pilot will fast jedes Kind werden oder als Bankdirektorin Geldscheine hin- oder herschieben. Doch wie muss der Pflegeberuf der Zukunft aussehen, damit du nach deinem Abschluss der mittleren Reife, also in baldiger Zukunft, eine Pflegeausbildung beginnst? Unser erster Gast heißt Greta Winterhalter. Sie arbeitet als Pflegefachkraft mit Kindern und Jugendlichen. Frau Winterhalter, in welchem Krankenhaus sind Sie heute tätig?
Ich arbeite aktuell in der Koordination für die praktische Pflegeausbildung hier am Josephinum.
Sie haben aber auch schon bereits mit Kindern und Jugendlichen in der Pflege gearbeitet, nicht?
Ja, richtig. Ich habe davor auf einer Kinderintensivstation gearbeitet.
Apropos Praktikum, kann man bei Ihnen im Krankenhaus am Josephinum ein Praktikum als Schülerin oder Schüler machen?
Prinzipiell ist es natürlich möglich. Ich glaube, für einen ersten Einblick sind wahrscheinlich 3 Wochen ganz gut.
Glauben Sie jemals, für längere Zeit arbeitslos werden zu müssen?
Nein, da mache ich mir gar keine Sorgen. Weil ich glaube, dass es ein Beruf ist, den man immer braucht, weil wir auch wahnsinnig viele Möglichkeiten haben nach dieser Ausbildung. Das Krankenhaus ist ja nur ein Tätigkeitsbereich. Man kann in Senioreneinrichtungen gehen, man kann in die ambulante Pflege gehen, man kann eben auch, so wie ich, aus dem Stationsalltag rausgehen und noch in andere Bereiche kommen. Es gibt so viele Möglichkeiten, da mache ich mir keine Sorgen.
Kann man in der Pflege Karriere machen?
Natürlich. Also es gibt einmal die Möglichkeit, dass man nach der Ausbildung Weiterbildungen macht. Da gibt es eine Vielzahl an Weiterbildungen und Fortbildungen, die man machen kann. Es gibt auch immer noch die Möglichkeit, nach der Ausbildung ein Studium im Pflegebereich dran zu hängen. Und damit hat man wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch Karriere zu machen. Ja.
Kinder sind süß, manchmal. Und alle sind zum Knuddeln, oder?
Ja.
Daher wünschen sich ja viele Jugendliche eine Ausbildung, die es ermöglicht, mit Kindern zu arbeiten, im Kindergarten zum Beispiel. Doch wie ist es im Krankenhaus? Reicht es aus, Kinder süß zu finden, um in der Pflege bestehen zu können?
Ich glaube, süß alleine reicht leider nicht aus. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass man gerne mit Kindern arbeitet, wenn man sich für dieses Aufgabenfeld entscheidet. Aber was ganz, ganz wichtig ist, ist in der Pflege, dass es viel mehr ist als im Kindergarten oder dieser Erziehungsaspekt nicht so relevant ist in der Pflege, sondern eben dieses medizinische, pflegerische mehr mit reinspielt und damit man auch einfach ein Fachwissen braucht über den Körper, über die Anatomie und dass das vor allem die Krankenpflege ausmacht.
Haben Sie schon mal ein Kind sterben sehen?
Ja. Man braucht für sich selber eine Strategie, wie man damit umgeht, ja.
Und was ist Ihre Strategie?
Meine Strategie ist vor allem mit den Kollegen reden und auch zu klären, was hätte man anders machen? Hätte man was anders machen können überhaupt? Und wenn ja, wie geht man das nächste Mal an so eine Situation ran und was kann man dann vielleicht machen?
Welche Eignung und Neigung muss man mitbringen, um Kinder und Jugendliche in einem Krankenhaus zu pflegen?
Man braucht auf der einen Seite, glaube ich, sehr viel Einfühlungsvermögen. Man muss vor allem auch mit den Angehörigen gut zusammenarbeiten können, weil gerade in der Kinderkrankenpflege nicht nur das Kind da ist, sondern wir ja meistens zum Glück auch die Eltern mit da haben, mit denen man einfach ganz, ganz eng zusammenarbeiten können muss. Und dann braucht man einen guten Ausgleich in der Freizeit.
Was sind denn Ihre Hobbys? Wenn Sie nicht im Krankenhaus sind, das würde mich jetzt interessieren. Was sind Ihre Hobbys?
Wenn ich nicht im Krankenhaus bin, dann bin ich gerne mit Freunden unterwegs. Ich glaube, so diese Standardsachen, die man gerne macht, in den Bergen beim Wandern, ein bisschen Sport machen zum Ausgleich und viel mit Freunden treffen, ja.
Haben Sie schon mal ein Kind erlebt, das heil das Krankenhaus verlassen hat, wo es keiner mehr geglaubt hätte?
Ja, das kommt auch immer wieder vor und das gibt einem auch wahnsinnig Kraft und das hilft einem auch zu verstehen, warum man das macht. Das sind so die Momente, wo man Kraft tanken kann.
Was war das für ein Gefühl, das Kind aus dem Krankenhaus entlassen zu können?
Das ist wirklich richtig, richtig schön. Und ganz, ganz schön, wenn die lange lagen und lange da waren, wenn die dann heimgegangen sind und vielleicht nach einem halben Jahr oder so nochmal zu Besuch gekommen sind und man gesehen hat, oh, dieses Kind hat wieder ein ganz normales Leben. Das ist eigentlich auch der Grund, warum man das macht, weil man da echt was schaffen kann.
Nadine ist 16 Jahre alt und bereits seit mehr als einem Jahr auf Intensivstation. Seit ihrer Geburt hat sie einen Herzfehler. Es fiel niemandem auf, bis bei einem üblichen Infekt Komplikationen auftraten. Sie hat zur Überbrückung nun ein Kunstherz. Nadine wartet auf ein geeignetes Spendenorgan. Sie kann jetzt immer nur mit größter Anstrengung und nur unter Beobachtung verlassen. Sie kann nicht zur Schule. Während ihre damaligen MitschülerInnen Partys feiern, den ersten Kuss erleben, kann sie ihre Jugend nur begrenzt ausleben. Sie ist traurig. Greta Winterhalter pflegt Nadine in dieser für das Mädchen schwierige Zeit. Aber heute ist Mädchentag.
Hallo Nadine, wie geht es dir heute? Du siehst heute etwas traurig aus. Alles gut?
Greta, du kennst dich wirklich schon ganz gut.
Nun ja, du bist bei uns schon einige Monate auf Station. Was ist los?
Es nervt. Meine Freundinnen gehen aus und ich...
Vielleicht solltest du nicht so oft auf dein Smartphone schauen, was deine Freundinnen so machen. Hast du vergessen, was wir heute vorhatten?
Nein, natürlich nicht.
Heute Vormittag kann ich mir wirklich viel Zeit für dich nehmen. Mit was wollen wir anfangen?
Dusche ohne Dusche.
Dusche ohne Dusche. Okay, ich hole schon einmal warmes Wasser.
Na Nadine, alles gut? Heute hast du mit Frau Winterhalter deinen Mädchentag. Ihr habt wirklich Zeit dafür. Ich schaue immer wieder vorbei, wenn es dir so anstrengend wird.
Ich weiß, dann sollte ich mich ausruhen.
Hallo Herr Dr. Gentner, die Vitalwerte von Nadine sind in Ordnung. Ich habe sie vorhin schon geprüft.
Hat Nadine ihre Herzmedikamente erhalten?
Natürlich, Herr Dr. Gentner.
Herr Dr. Gentner, jedes Mal, wenn Sie hereinkommen, dann fragen Sie, ob die Grete die Medikamente vergessen hat. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen?
Frau Winterhalter, stimmt das? Sage ich das immer?
Wenn das die Nadine so wahrnimmt, dann wird es wohl stimmen.
Entschuldigung, ich bin ja kein Richter, sondern Arzt. Es tut mir leid. Bis nachher und viel Spaß beim Mädchentag, Nadine.
Hier sind Wasser und Waschlappen, Nadine. Brauchst du Hilfe?
Ist in Ordnung, ich schaff das schon, aber nachher meine Beine. Da komme ich nicht hin. Kannst du mir die Haare kämmen nebenbei?
Wir haben heute Zeit, Nadine. Wir machen nie zwei Sachen gleichzeitig. Das ist für jeden Patienten unangenehm, oder?
Das stimmt. Du hast noch nie zwei Sachen gleichzeitig gemacht. Das fällt mir erst jetzt auf.
Sollen wir dir erst die Haare kämmen oder willst du dich lieber erst waschen?
Haare kämmen. Das will ich als erstes.
Sie sind lang geworden. Darf ich deine Nasenbrille kurz verschieben?
Das mache ich selbst. Danke. Ich würde mir sowieso das Gesicht als erstes waschen. Weißt du, was ich als erstes machen werde, wenn ich mein neues Herz habe?
Erzähl.
Ich werde auf eine Party gehen und mir tanzende Jungs anschauen.
Das hört sich gut an.
Hallo Nadine.
Mädchenvormittag, Papa. Raus aus meinem Zimmer.
Oh, Frau Winterhalter ist bei dir. Ich gehe mit Mama etwas spazieren. Wir lassen euch allein. Ihr scheint Spaß zu haben.
Bis dann.
Hat dein Vater den Nagellack mitgebracht, den du wolltest?
Na klar. Sogar Lippenstift und Haarspray.
Na dann verwandeln wir mal dein Krankenzimmer in ein Kosmetikstudio.
Kannst du bitte Musik anmachen?
Gerne. An jeder Hand müssen wir einen Finger Lack frei halten, wegen der Infrarotmessung deiner Sauerstoffsättigung.
Weißt du was? Ich werde nicht nur Jungs beim Tanzen zu sehen, beim neuen Herzen. Ich werde auch immer einen Finger Lack frei lassen. Das nehme ich mir vor. Darf ich mir heute auch die Beine rasieren, bitte?
Nadine, das weißt du doch. Das geht leider nicht. Du bekommst einen Blutverdünner.
Ich habe es mir anders überlegt, Greta. Wenn ich mein neues Herz habe, dann werde ich nicht Jungs beim Tanzen zu sehen, sondern als erstes mir die Beine rasieren.
Frau Winterhalter, Sie nimmt sich im Hörspiel viel Zeit, um der Heranwachsenden eine Freude zu bereiten. Halten Sie dabei auch ein wachsames Auge auf die medizinischen Geräte und was an weitere pflegerische Aufgaben noch zu leisten war?
Natürlich. Ich glaube, gerade auf der Intensivstation hat man wahnsinnig viele medizinische Geräte um sich rumstehen, die man durchgehend im Blick behalten muss. Manchmal sogar mehr Gerätearbeit als alles andere gefühlt.
Medizinische Geräte können durchaus mit Geräten auf einer Raumfahrtstation wie der ISS mithalten. Hatten Sie in Ihrer Ausbildung auch manchmal Hemmungen vor diesen hochkomplexen Gerätschaften, vielleicht Respekt?
Ja, natürlich. Aber man lernt es und man kommt rein und irgendwann kennt man die Geräte, kennt auch die kleinen Macken, die Geräte haben und damit gewinnt man relativ schnell an Sicherheit.
Haben manche,
aber am Anfang Respekt, ja klar.
Haben manche der Geräte schon einen Spitznamen?
Nein, tatsächlich nicht.
Rüdiger, die Luftpumpmaschine.
Gar nicht, das ist erstaunlich, ne?
Otto? Nee, haben sie nicht. Was lieben Sie an der Akutpflege mit Kindern und Jugendlichen?
Ich glaube, was am allerallerschönsten ist, ist, man hat manchmal wahnsinnig stressige Tage, weil Kinder schwer krank ins Krankenhaus kommen. Aber wenn man einfach sieht, dass es denen irgendwann besser geht und dass man zwar einen stressigen Tag hatte, aber man kriegt wahnsinnig viel zurück, auch wenn man eben die Kinder unterstützt, die Angehörigen unterstützt, dass es wirklich aufgewogen ist. Und ich glaube, das ist das, was auch so wahnsinnig Spaß macht, dass man auch schnell einen Verbesserungsprozess sieht.
Unser nächster Gast heißt Alina Domberger. Sie hat vor einigen Jahren eine Pflegefachausbildung absolviert. Heute ist sie die Projektleiterin der Pflegedienstleitung und Praxisanleitungskoordinatorin in der Klinik Vincentinum in Augsburg. Frau Domberger, kann man in Ihrem Krankenhaus ein Kurzzeitpraktikum machen?
Ja, das kann man. Wir bieten
aktuell Corona-bedingt keine einwöchigen Praktika an, aber sonst ab 2 Wochen Open End ist bei uns alles möglich.
Die Ausbildung zur Pflegefachfrau und dem Pflegefachmann dauert insgesamt 3 Jahre. Nach einer 2-jährigen Grundausbildung spezialisieren sich die Auszubildenden in einem der vielen Bereiche der Pflege. Welchen Abschluss benötigt man, um mit der Ausbildung direkt beginnen zu können?
Um direkt beginnen zu können, braucht man zumindest eine mittlere Reife oder einen Hauptschulabschluss mit einer absolvierten, also bereits vorher absolvierten Ausbildung.
Kann man in der Pflege Karriere machen?
Absolut. Also es gibt sehr, sehr viele Wege. Es gibt sowohl den Bereich fürs Studium, aber man kann auch sehr, sehr viele Weiterbildungen machen. Ich zum Beispiel habe selbst den Praxisanleiter gemacht und da wir haben sehr viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Ja, und Sie sind jetzt letztendlich auch in der Pflegedienstleitung, haben Sie auch eine wichtige Projektstelle.
Genau.
Alena Domberger ist Teil eines interdisziplinären Teams, das Pflegeprozesse definiert. Wenn eine neue Abteilung in einem Krankenhaus entsteht, muss vieles geplant und vorbereitet werden. Für die neue Abteilung für interventionelle Kardiologie stellte das Krankenhaus eigene Ärzte ein. Aber auch die Pflegefachkräfte wollten wissen, was bei der Pflege der PatientInnen besonders zu beachten ist. Nach getaner Arbeit steht ein Abschlussgespräch an.
Herzlich willkommen zu unserem vorläufigen Abschlusstreffen. Frau Domberger, könnten Sie bitte darstellen, was wir in den vergangenen Monaten im Bereich der Pflege umgesetzt haben?
Vielen Dank. Wir haben gemeinsam im interdisziplinären Team mehrere Projekte beenden können. Zusammen mit Pflegekräften, medizinischem Personal und Kollegen aus der Verwaltung haben wir einen Standard entwickelt, in dem detailliert die Vor- und Nachbereitung der Patienten mit pflegerischen Schwerpunkten für die neue Abteilung dargestellt werden. Wir haben diverse Abläufe definiert, etabliert und schriftlich in Flussdiagrammen festgehalten.
Welche Bereiche betreffen die angesprochenen Abläufe?
Es geht um die unterschiedlichen Aufnahmen, wie stationär oder ambulant, den Ablauf der Entlassungen sowie die hausinterne Kommunikation. Zudem haben wir einige Dokumente entworfen und Schulungen organisiert.
Wie ist denn der Stand mit den Ordnern für die Station? Für welche Inhalte haben Sie sich denn entschieden?
Die Ordner sind fertiggestellt und auf die betreffenden Stationen verteilt. Sie beinhalten den Standard, einen Abzug der Fortbildung, welche Sie gehalten haben, die neuen Dokumente und Checklisten, die Arzneimittelliste und eine Liste mit nützlichem Informationsmaterial. Diese können mithilfe eines QR-Codes gescannt werden.
Wunderbar. Gibt es sonst noch Dinge, die wir bearbeiten oder ansprechen sollten?
Mit den gemeinsam erarbeiteten Abläufen haben wir eine gute Grundlage geschaffen, um unseren Patienten eine möglichst reibungslose und ausgezeichnete Versorgung mit wenig Wartezeiten zu bieten.
Vielen Dank für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich würde vorschlagen, wir evaluieren die Abläufe in 3 Monaten und passen diese dann gegebenenfalls an.
Frau Domberger, in unserem Hörspiel begegnen ÄrztInnen und das weitere Personal Sie auf Augenhöhe. Früher wurde die Pflege als Assistenzberuf der Ärzteschaft betrachtet. Heute wird die Pflege mehr denn je als eigenständige Disziplin betrachtet. Was können Pflegefachkräfte, was ÄrztInnen in ihrer Ausbildung nicht lernen?
Ich denke, da geht es einerseits darum, dass man das ganze Leben des Pflegebedürftigen sieht. Also, dass es nicht nur um die Sache geht, weshalb der Patient eingewiesen wurde, zum Beispiel, weil er Schmerzen hat, sondern es geht auch darum, den Patienten rundum zu betreuen, sich nicht nur auf das eine zu beziehen, was vielleicht das Fach des Arztes ist, sondern eben auch drüber hinaus und drumherum. Das ist im Medizinstudium nicht so der Schwerpunkt.
Pflege ist also ein ganzheitlicher Beruf und viele Menschen sagen auch, dass Pflege eben kein Assistenzberuf der Ärzteschaft ist. Pflege ist Pflege ist Pflege. Herr Üsil ist 78 Jahre alt und liegt im Sterben. Zwar könnte er auf Intensivstation behandelt werden, aber er möchte keine lebensverlängerte Maßnahmen annehmen. Von Tag zu Tag fällt es ihm schwerer zu atmen. Er isst kaum noch etwas. Alina Domberger versorgt Herr Üsil auf Station.
Guten Morgen, Herr Üsil. Wie geht es Ihnen? Haben Sie gut geschlafen?
Guten Morgen, Frau Domberger. Heute geht es mir nicht so gut. Ich habe zwar gut geschlafen, aber ich fühle mich allgemein sehr schlapp.
Was würden Sie davon halten, wenn ich Sie heute bei der Körperpflege an der Bettkante unterstütze?
Ja, sehr gerne. Ich bräuchte auch etwas Unterstützung bei der Gesichtsrasur.
Das ist gar kein Problem. Ich helfe Ihnen sehr gerne dabei. Jetzt sind wir fertig. Gefällt es Ihnen? Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Oder brauchen Sie noch etwas?
Danke. Ich bin so froh, dass Sie heute da waren und sich um mich gekümmert haben. So geht es mir gleich etwas besser.
Frau Domberger, wussten Sie zu dem Zeitpunkt der Rasur, dass Herr Üsil womöglich bald sterben wird?
Ja, das wusste ich. Also der Zustand hatte sich ja über die vergangenen Tage massiv verschlechtert und es war durchaus absehbar, dass er in nicht allzu ferner Zeit versterben könnte.
Was braucht ein Patient in dieser Phase der Pflege?
Er braucht eine sehr gute und individuelle Betreuung, also dass auf seine Bedürfnisse eingegangen wird, dass man da ist, wenn es denn der Patient wünscht.
Was lieben Sie an Ihrem Beruf?
Also mein Beruf gibt mir sehr viel. Am Ende des Tages weiß ich, was ich getan habe und warum ich es getan habe. Vor allem in Corona-Zeiten ist es ja doch immer wichtiger, dass man dann auch mal weiß, warum man das alles tut, wofür man diese Belastung teilweise auf sich nimmt. Aber diese Dankbarkeit, die man durch die Patienten erfährt oder auch durch die Kollegen oder durchs ganze interdisziplinäre Team, das stärkt einen selbst. Das gibt einen die Kraft, jeden Tag aufs Neue in dieses unerwartete oder unbekannte Abenteuer zu starten. Also meiner Meinung nach ist das einer der schönsten Berufe, die man heutzutage oder überhaupt erlernen kann.
Vielen Dank, Frau Domberger, für Ihre Einordnung.
Gerne.
Unser nächster Gast heißt Grit Reichert. Sie arbeitet für die AOK Bayern. Die AOK hat eine eigene Pflegeberatung, damit Pflegebedürftige und ihre Angehörige gut informiert sind, aber auch die Pflegeleistungen bei den Versicherten ankommt. Frau Reichert, Pflegefachkräfte arbeiten in den meisten Fällen direkt am Patienten oder der Langzeitbewohnerin. Gibt es aber auch die Möglichkeit, bei Interesse nach der Ausbildung zur Pflegefachkraft in einer Krankenkasse wie die AOK zu arbeiten?
Ja, diese Möglichkeit besteht. Zum Beispiel in unserer Pflegekasse oder als AOK-Pflegeberatung. Was macht eine AOK-Pflegeberatung? Plötzlich wird ein Angehöriger hilfsbedürftig. Viele Fragen ergeben sich. Vieles ist zu organisieren. Wer zum Beispiel kümmert sich um die Pflege? Ist sie zu Hause möglich oder überhaupt machbar daheim?
In unserem nächsten Hörspiel geht es um eine alte Dame, die immer vergesslicher wird. Sie lebt bei ihrem Sohn und dessen Frau. Ihr Sohn ist Lkw-Fahrer und kaum zu Hause. Eigentlich versteht sie sich sehr gut mit ihrer Schwiegertochter, doch in der letzten Zeit streiten sie sich sehr oft.
Elke, kommst du bitte? Könntest du mir bitte einen Kaffee bringen?
Aber du hast doch vor 2 Stunden einen Kaffee getrunken.
Ich bin zwar alt, aber wann und was ich getrunken habe, weiß ich noch selbst.
Du sollst doch nicht so viel Kaffee trinken.
Dann hole ich ihn mir selbst.
Hallo Schatz. Na, wie war dein Tag?
Deine Mutter macht mich fertig. Sie will mich für dumm verkaufen.
Wie meinst du das?
Am Vormittag ist sie noch ganz okay, aber ab dem Mittagessen verlangt sie von mir den Kaffee, den ich ihr bereits angeboten habe und sie vor meinen Augen getrunken hat. Was habe ich ihr getan? Ich versuche doch mein Bestes.
Elke, wo ist meine Kaffeetasse? Sie ist nicht im Küchenschrank.
Sie ist in der Spülmaschine.
Und warum ist sie in der Spülmaschine?
Weil du bereits einen Kaffee getrunken hast, vor 2 Stunden.
Da trinkt meine Schwiegertochter aus meiner Tasse und anstatt sich zu entschuldigen, behauptet sie komische Dinge. Peter, ich halte es mit deiner Frau nicht mehr aus. Ich gehe jetzt in mein Zimmer.
Aber Mama, Elke meint es doch nur gut mit dir.
So, ich meine es nun auch gut mit mir und bin im Garten. Ich will jetzt meine Ruhe.
Frau Reichert kommt doch gleich. Da bin ich noch einmal kurz vor der Abreise vorbeigekommen. Elke, wir haben noch einen Termin bei Frau Reichert.
Entschuldigung, die Tür stand offen. Darf ich hereinkommen?
Hallo Frau Reichert, entschuldigen Sie bitte. Ich bin noch erst heimgekommen. Ich fahre nachher nach Spanien und habe noch ein paar Vorbereitungen getroffen.
Wo sind Ihre Frau und Ihre Mutter?
Das wollen Sie gar nicht wissen. Meine Frau und meine Mutter haben sich gerade gestritten, wegen einem Kaffee. Elke!
Ich komme ja.
Guten Tag, ich bin Frau Reichert.
Ich weiß, guten Tag. Mein Mann bat um den Termin, weil die häusliche Pflege seiner Mutter nicht so rund läuft, wie wir es uns vorgestellt haben. Seine Mutter und ich streiten uns andauernd. Sie ärgert sich wegen jeder Kleinigkeit. Sie verlangt von mir Sachen, die ich ihr kurz zuvor gebracht habe.
Elke, wolltest du mir nicht einen Kaffee bringen?
Sehen Sie, das geht die ganze Zeit so. Sie will mich ärgern.
Wenn du mir keinen Kaffee bringen willst, hole ich ihn mir selbst.
Vielleicht leidet Ihre Mutter an einer fortgeschrittenen Demenz. Wann war sie das letzte Mal bei einer Ärztin?
Nun ja, vor 2 Jahren. Sie hat ja nichts.
Ich würde mit ihr zu einer Ärztin gehen. Ich würde das überprüfen lassen. Vielleicht will ihre Schwiegermutter sie gar nicht ärgern. Vielleicht kann sie sich einfach nicht daran erinnern, was sie vor wenigen Stunden erlebt hat. Sollte meine Befürchtung zutreffen, dann brauchen sie unbedingt Unterstützung in der Pflege. Ihr Mann ist mit seiner Speditionsfirma oftmals mehrere Tage nicht da. Sie sollten sich nicht überlasten. Wenn Sie wollen, lasse ich überprüfen, inwiefern Ihre Mutter zukünftige Pflegeleistungen erhalten kann.
Das wäre sehr freundlich von Ihnen.
Elke, wieso ist meine Tasse nicht im Schrank?
Es tut mir leid, sie ist in der Spülmaschine. Wenn du willst, spüle ich sie dir mit der Hand ab. Soll ich dir einen Kamillentee machen, anstatt einen Kaffee? Den magst du doch so gerne.
Das ist liebenswürdig von dir. Ich trinke ausnahmsweise einen Tee statt Kaffee. Danke. Und wer sind Sie?
Guten Tag, Frau Huber. Mein Name ist Frau Reichert. Ich bin Ihre Pflegeberaterin.
Die ältere Dame wollte niemanden für dumm verkaufen. Sie ist krank. Frau Reichert, Wie viel medizinisches Wissen benötigt man in Pflegeberufen, um Situationen richtig einschätzen zu können?
Also eine gute, qualifizierte Ausbildung in der Pflege ist natürlich die allerbeste Grundlage, um eine gute Pflegeberatung durchführen zu können.
Vielen Dank, Frau Reichert, für Ihre Einordnung. Am Telefon zugeschaltet ist uns nun Elisa Neutatz. Sie arbeitet für die Gesundheitsregion Plutz im Landkreis Augsburg. Frau Neutatz, finden heimatverbundene Jugendliche nach ihrer Pflegefachausbildung im Landkreis Augsburg einen sicheren Job?
Im Landkreis haben wir über 50 Arbeitgeber in diesem Bereich und dabei können die Jugendlichen ja dann nach der Ausbildung selbst entscheiden, ob sie im ambulanten oder im stationären Bereich arbeiten möchten oder auch im Krankenhaus. Der Bedarf ist auf jeden Fall da und er steigt auch jedes Jahr an.
Welche Bedeutung wird die Pflegebranche zukünftig im Landkreis einnehmen?
Ja, wir konnten feststellen, dass in den letzten 10 Jahren die Pflegebedürftigkeit um 80% im Landkreis angestiegen ist. Und dieser Trend, der wird sich in den nächsten Jahren auch so fortsetzen. Das heißt, die demografische Entwicklung hin zu einer älteren Gesellschaft ist vor allem auch ja, bei uns im ländlichen Bereich zu beobachten.
80%, sagen Sie. Der Bedarf ist in den letzten 10 Jahren um 80% gestiegen. Das würde ja heißen, man könnte es ja so beschreiben, die deutschen Bundesbürgerinnen und Bürger haben in den letzten 10 Jahren ihren Konsum für Schokomüsli verdoppelt. Ist das gut für die Schokofabriken?
Interessanter Vergleich, den Sie da ziehen. Das Problem ist einfach, dass umso mehr ältere Menschen wir haben, umso mehr Pflegebedarf besteht. Das heißt, wir brauchen umso mehr Pflegekräfte, die sich um die Versorgung der Eltern kümmern.
Und das ist dann gar nicht so einfach, das dann zu garantieren, dass am Ende die Schokomüslis wirklich im Supermarkt sind, weil man vielleicht die Fachkräfte nicht mehr hat. Ist das in der gleichen, wie ist denn das da in der Pflege? Wie geht man denn dann da um? Ich meine, Schokomüsli, wenn ich jetzt ein Schokomüsli mir wünsche, zum Supermarkt gehe und da ist keins ins Regal, dann, naja gut, dann kaufe ich mir halt eine Banane. Aber die Pflegebedürftigen sind ja da. Also die.
Genau, das ist das Problem. Momentan ist es so, dass wir auch ganz viel informelles Pflegepotenzial haben, heißt es im Fachjargon. Das heißt, ganz viele Pflegebedürftige werden von ihren Angehörigen gepflegt.
Das heißt also, die Angehörigen, die Privathaushalte produzieren ihren eigenen Schokomüsli.
Genau. Das wird aber auch in den nächsten Jahren immens nach unten gehen. Also dieser immer weniger Angehörige sind bereit, ihre Pflegen oder ihre Pflegebedürftigen zu pflegen. Das heißt, wir brauchen eigentlich umso mehr, noch mehr Pflegekräfte. Und letztendlich ist die Frage, ich habe ganz viele Pflegebedürftige, habe aber keine Plätze, kein Personal, die sich um sie kümmern. Was passiert dann? Das ist natürlich eine große Frage. Und deswegen muss man sich jetzt um die Zukunft kümmern. Das heißt, wir müssen uns jetzt ein langfristiges Ziel setzen und eben jetzt Maßnahmen treffen, damit wir nicht vor dem Problem stehen, dass das Schokomüsli komplett ausverkauft ist.
Das heißt, Leute, die heute in die Pflege gehen, sind in der Luxussituation, dass sie nie arbeitslos werden, wahrscheinlich in Zukunft, und sich ihren Arbeitgeber oder ihre Arbeitgeberin aussuchen können. Unser letzter Gast für heute heißt Adelina Lock. Sie ist in der Langzeitpflege tätig. Sie behandelt und betreut überwiegend ältere Menschen in ihrer letzten Lebensphase. Frau Lock, in welcher Langzeitpflegeeinrichtung sind Sie tätig?
Ich arbeite bei der Altenhilfe der Stadt Augsburg in der Einrichtung Seniorenzentrum Servatius.
Und was ist denn Ihr Tätigkeitsfeld in dieser Einrichtung?
Ich bin Praxisanleitung und Ausbildungskoordination. Das bedeutet, ich beschäftige mich vor allem mit Auszubildenden in der Pflege oder koordiniere eben auch deren Einsätze, bin in enger Verbindung mit den Schulen oder eben anderen Einsatzgebieten, wie zum Beispiel dem Krankenhaus.
Während in der Akutpflege PatientInnen das Krankenhaus bald verlassen, werden in Einrichtungen der Langzeitpflege oftmals einige Jahre die Bewohnerinnen und Bewohner betreut. Ist Ihr Arbeitsplatz gefühlt zu Ihrem zweiten Wohnzimmer geworden?
Teilweise tatsächlich. Man verbringt sehr viel Zeit mit den Bewohnern, man unterhält sich mit den Bewohnern, man verbringt sehr viel Zeit mit den Kollegen. Man ist wirklich lange und auch gerne in der Arbeit. Zumindest ist es bei mir so.
Stell dir vor, du arbeitest in einer Langzeitpflegeeinrichtung. Eine Fliegerbombe wurde in der Nähe der Einrichtung gefunden. Sie muss entschärft werden. Innerhalb von 24 Stunden wird das gesamte Paritätische Hospitalstift evakuiert. Bis zu 150 BewohnerInnen werden in den umliegenden Pflegeeinrichtungen kurzzeitig verlegt. Adelina Lock hat Dienst. Heute zum ersten Mal gemeinsam mit ihren Angehörigen und das auch noch in einer fremden Pflegeeinrichtung.
Hallo Mama, schön, dass du kommst. Hast du gut hergefunden?
Ja, ich habe auch deinen Bruder mitgebracht.
Hallo Adelina.
Du bist auch da? Das ist ja cool, danke. Wir brauchen wirklich jede helfende Hand. Mama, in diesem Zimmer hier liegt Herr Eggenfelder. Er liegt im Sterben. Wir haben ihn vor einer Stunde hierher verlegt. Er kennt mich ganz gut. Ich muss nach ihm schauen.
Was? Er liegt im Sterben? Und ausgerechnet jetzt ist die Evakuierung? Könnt ihr mit der Entschärfung der Bombe nicht warten?
Wie solltest du dir das vorstellen, Mama? Die Bombe muss so schnell wie möglich entschärft werden, Adelina. Was sollen wir tun?
Ich frage mal kurz beim Stockwerkkoordinator nach. Peter, das sind meine Angehörigen. Sie wollen aushelfen. Am besten, sie betreuen die Bewohner, die heute hier übernachten werden. Vielleicht können sie ablenken, oder?
Guten Abend. Schön, dass Sie uns unterstützen. Mein Vater ist auch schon da. Er spielt mit zwei Damen Karten. Kommen Sie mit. Es ist unglaublich. Können Sie sich das vorstellen? Innerhalb von 24 Stunden mussten wir den gesamten Paritätischen Hospitalstift evakuieren. 150 Menschen mussten verlegt werden. Wir konnten nur das Allernötigste mitnehmen.
Und wie haben Sie das geschafft?
Die Feuerwehr, die Sanitäter und die Polizei haben Amtshilfe geleistet. Das lief wie am Schnürchen. Ich bin hier der Stockwerkkoordinator. Den Job gab es bisher noch nicht und hoffentlich war es auch das letzte Mal, dass wir evakuiert werden müssen.
Pfleger Peter, das ist ja eine tolle Kaffeefahrt. Wann fahren wir wieder heim?
Frau Rudolf, wir übernachten heute hier.
Das ist ja schön. Was für ein Abenteuer. Endlich ist mal was los. Wissen Sie, das letzte Mal, wo ich mit einer Gruppe verreist bin, da waren wir in Italien auf Rom-Exkursion.
Frau Rudolf, ich bin der Bruder von Annelie Lock. Wollen wir uns nicht hinsetzen und Sie erzählen mir von Ihrer Reise?
Das ist ja schön, dass Sie Adelina besuchen. Wissen Sie, Adelina bekommt nie Besuch. Setzen wir uns dorthin. Die Reise in Rom war wunderbar. Damals war mein Mann noch rüstig.
Ihr Sohn kommt sehr gut mit älteren Menschen zurecht. Wir bräuchten mehr solche jungen Männer in der Pflege. Wollen Sie mir helfen, die Notbetten für die Nacht vorzubereiten?
Das mache ich sehr gerne.
Das Seniorenzentrum Lechrain ist sehr zuvorkommend. Sie leihen uns uns Pflegematerial und die benötigte Technik. Sie geben uns die Medikamente, die wir in der Eile nicht mitnehmen konnten. Sie sind kollegial.
Haben die Bewohner keine Angst vor dem Fliegerbombenalarm?
Tatsächlich haben wir vereinzelte Bewohnerinnen, die als Kinder noch Bombenalarm erlebt haben. Eine Bewohnerin wollte gleich in den Keller, die andere zitterte. Da müssen wir Pflegefachkräfte Ruhe ausstrahlen. Es droht ja keine richtige Gefahr. Das müssen wir vermitteln. In der Pflege ist Hysterie fehl am Platz.
Was für eine Leistung. Und das in 24 Stunden.
Auch die Kolleginnen, die dienstfrei hatten, sind sofort gekommen. Wenn es darauf ankommt, halten wir zusammen.
So, ich bin wieder da. Mama, wollen wir mit den Bewohnern singen?
Ich habe leider keine Zeit, Adelina. Ich muss die Betten vorbereiten.
Frau Lock, was war denn das für ein Gefühl, als Sie mit Ihrem Team, Ihren eigenen Angehörigen und den Angehörigen der BewohnerInnen die Evakuierung gemeistert haben?
Man würde glauben, es war viel Stress, aber es hat sich nicht als Stress angefühlt. Es war wirklich ein richtiges Gemeinschaftsgefühl, was wir hatten. Also für mich war das wirklich, man hat gesehen, wie jeder Hand in Hand arbeitet. Und obwohl die Situation schwierig war, haben wir es gemeistert und haben es auch super gemacht. Also wirklich, ich war auch stolz auf uns, wie wir das Ganze tatsächlich geschafft haben.
Wie war das denn, als Ihre Mama plötzlich vor der Tür stand und gesagt, ich helfe?
Meine Mutter arbeitet ja auch in der Pflege, deswegen war das gar nicht so wild, aber mein Vater hat nicht in der Pflege gearbeitet. Mein Vater hat Privatleute mit seinem Auto in die andere Einrichtung mitverlegt. Und das fand ich wirklich super schön, wie tatsächlich die Mitglieder so bereit waren zu helfen. Also es war wirklich ein besonderes Gefühl.
In Krankenhäusern ist die Ärztin bei Bedarf schnell auf Station. In einer Langzeitpflegeeinrichtung sind Pflegefachkräfte auf sich zunächst alleine gestellt. Wie gehen Sie denn mit dieser Freiheit, aber auch Verantwortung um?
Am Anfang war es natürlich nicht leicht, vor allem direkt nach der Ausbildung. Mit der Zeit wächst man aber in die Rolle hinein, vor allem weil eben die Bewohner lange bei uns sind und wir sie auch besser kennenlernen.
Ist es ein angenehmes Arbeiten, dass nicht immer Leute Ihnen auf die Finger gucken?
Ja. Also ich finde, das ist schon viel Verantwortung und ich genieße auch die Verantwortung.
Was lieben Sie an der Langzeitpflege bzw. der Arbeit mit älteren Menschen?
Ich finde es abwechslungsreich. Ich finde, das ist vor allem sinnvoll. Ich finde, den älteren Menschen muss auch vor allem in der letzten Lebensphase ein gewisser Respekt eingeräumt werden und man ist niemals auf sich alleine gestellt.
Vielen Dank, Frau Lock, für Ihre Einordnung. Tatsächlich sind wir nun schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Einen herzlichen Dank an alle ZuhörerInnen für eure Aufmerksamkeit. Ich möchte mich hier ausdrücklich bei Katrin Beetz und der Franz von Assisi Schule für die hervorragenden Vorbereitungen und Logistik hinter den Kulissen bedanken. Erlebe in einem Pflegepraktikum, ob du lieber mit Kindern, Erwachsenen oder ältere Menschen arbeitest. In der Langzeitpflege baust du über viele Monate und Jahre eine gute Beziehung zu BewohnerInnen einer Pflegeeinrichtung auf. In der Akutpflege steht hingegen das Medizinische im Vordergrund und du pflegst Menschen mit unterschiedlichen Erkrankungen. Organisierst du gerne? Liebst du technisch anspruchsvolle Geräte? Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick geben, was es heißen kann, in der Pflege zu arbeiten. Wenn ihr jetzt Interesse gewonnen habt, vielleicht auch an einem Praktikum, meldet euch sehr gerne bei einer Pflegeeinrichtung in eurer Umgebung. Sie freuen sich sehr auf euch. Das war der Podcast rund um den Pflegeberuf der Zukunft. Eine Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege in Kooperation mit der Gesundheitsregion Plus. Weitere Informationen zur generalistischen Berufsausbildung zur Pflegefachkraft gibt es unter www.pflegeausbildung.net. Wir sagen Tschüss und bleibt gesund.